Ja, der Dominik hat es angetönt, in 4 Tagen ist Auffahrt. Wir stehen irgendwo in dieser Zeit zwischen Ostern und Auffahrt drin. Und wenn du am Karfreitag mit dabei bist, beim Livestream oder an Ostern, dann hast du vielleicht noch so eine Erinnerung, was für eine geballte Ladung an Ereignissen Karfreitag und Ostern waren. Was in diesen 2 Tagen alles drinsteckt. Vom letzten Abendmahl über den Verrat von Jesus, vom Judas, zu der Verhaftung, beim Verhör, beim Pilatus und beim Herodes, die Verurteilung von Jesus am Kreuz und sein Tod und schließlich die Auferstehung am 3. Tag. Ich staune immer wieder, was in diesen 72 Stunden alles Platz hat. Und wenn wir jetzt einen Sprung machen, die nächsten grösseren Ereignisse lassen ja auch nicht lange auf sich warten. Schon bald, eben in 4 Tagen, feiern wir Auffahrt, wo Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist. Und kurz nach Pfingsten, wo der versprochene Heilige Geist auf die Welt gekommen ist und die Jünger mit ihm beschenkt worden sind. Und nachher geht es erst richtig los. Die Apostelgeschichte berichtet uns wie in einem Krimi, wie das Evangelium von Jesus sich auf dieser Welt verbreitet. Dagegen erscheinen uns die 40 Tage dazwischen auf den ersten Blick fast ein bisschen langweilig. Ich meine, der grosse heilsgeschichtliche Auftrag von Jesus war ja mit Tod und Auferstehung eigentlich fertig gewesen. Hätte es dann nicht ein bisschen schneller gehen können, so nach dem Motto, nach der Auferstehung am Ostersonntag, Montag, zurück in den Himmel. Wozu die 40 Tage dazwischen? Was ist in dieser Zeit eigentlich genau passiert? Was sind ihre Bedeutung? Diesen Fragen möchten wir heute ein bisschen nachspüren. Und dazu sammeln wir jetzt einfach mal für den Anfang, was wir so über die Zeit wissen. Die Evangelien berichten uns nämlich so einiges, was dort gelaufen ist. Das sind zuerst die Frauen, die zum Grab gehen. Aber das Grab ist leer. Der Stein ist weggerollt. Und sie hören die Botschaft, dass Jesus so verstanden ist. Von diesen Frauen erfahren die Jünger. Erfahren die Jünger von dieser Auferstehung. Aber sie glauben es nicht wirklich. Und der Petrus und der Johannes laufen zum Grab und sie finden es leer vor, genauso wie es die Frauen ihnen gesagt haben. Und dann wird uns weiter erzählt, wie Jesus zwei von ihnen auf dem Weg nach Emmaus begegnet. Und in die ganzen Zusammenhänge der Heiligen Schrift, der damaligen Bibel erklärt. Und das Eigenartige an dieser Begegnung, die zwei erkennen Jesus nicht. Obwohl sie 3 Jahre mit ihm unterwegs waren. Sie erkennen ihn nicht. Und erst ganz am Schluss, wo er das Brot bricht, ähnlich wie beim letzten Abendmahl, dort lesen wir, im gleichen Augenblick erkennen sie ihn und er verschwindet. Spätestens da wird klar, der auferstandene Jesus, der ist mehr als der Mensch Jesus, bevor er mit ihnen unterwegs war. Und so plötzlich, wenn er verschwunden ist, so plötzlich erscheint er wieder mitten unter ihnen, mitten unter den versammelten Jüngern. Das ist eine andere Begebenheit von diesen 40 Tagen. Obwohl die Tür fest verschlossen war, steht er zumindest im Raum, wo die Jünger sind. Sie verschrecken. Zuerst halten sie ihn für einen Geist, aber er zeigt ihnen seine Wunden, lässt sich anlängen und isst mit ihnen. Und dann haben wir noch den ungläubigen Thomas, wie wir es so schön sagen, wo eine extra Lektion von Jesus bekommt, der dort nicht dabei war und Jesus ihm nochmal separat begegnet. Und weil das Leben ja weitergehen muss, auch für die Jünger, finden wir 6 von ihnen, unter anderem auch der Petrus, wieder am See Genezareth, beim Fischen. Und am Ufer vom See entdecken sie plötzlich Jesus, wo sie wiederum so einen Fischfang erleben lässt, wie sie schon irgendwie doch sich erinnert, in der Berufungsgeschichte schon mal passiert ist. Was haben wir noch? Was ist sonst noch so da drin gewesen? Jesus nimmt den Petrus zur Seite. Der Petrus, den ihn ja dreimal verleugnet hat, er fragt ihn dreimal nach seiner Liebe und gibt ihm dreimal den Auftrag, weide meine Schafe. Und schlussendlich der Moment auf dem Hügel, wo Jesus vor den Augen der Jünger in den Himmel aufgenommen wird. Das sind so die prägendsten Ereignisse, die uns am ausführlichsten berichtet werden von diesen 40 Tagen, von der Zeit nach der Auferstehung. Und wenn dir das jetzt ein bisschen schnell gegangen ist, dann kannst du mal auf die Webseite gehen, das bibelprojekt.de. Von da habe ich auch die Bildchen, die ich jetzt angezeigt habe, und mit ähnlichen Filmen wie jetzt die Bildchen kannst du all die Zusammenhänge nochmal in aller Ruhe anschauen, so das ganze Evangelium am Stück durchschauen. Das sind ganz tolle Zusammenfassungen. Wir gehen nochmal einen Schritt weiter miteinander heute Morgen. Der Johannes schreibt zu diesen 40 Tagen, die Jünger sahen, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Noch andere als die, die wir jetzt angeschaut haben. Diese aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn das ewige Leben habt. Damit gibt uns der Johannes so etwas wie einen ersten Hinweis darauf, wozu die Zeit gut war. Was das Ziel war. Es geht um Glauben und um Möglichkeit zum Glauben. Wer nach der Kreuzigung nichts passiert, was die Jünger trotz ihrer Verwirrung, trotz ihrer Verzweiflung überzeugt hätte, dann wäre wahrscheinlich das Leben von Jesus nicht einmal schriftlich festgehalten. Aber in diesen 40 Tagen ist aus der enttäuschten Hoffnung von einem jüdischen, irdischen Messias die lebendige Wirklichkeit von einem Christus, von einem Retter für die ganze Welt geworden. Gott hat Zeit. Jesus nimmt sich die Zeit in fast verschwenderischer Weise, den Jüngern mehrfach zu begegnen. Und wir sehen in den 40 Tagen, wie aus dieser Horde von entmutigten und enttäuschten Angsthasen allmählich entschlossene Verkündiger werden. Gott hat Zeit. Auch heute noch. Er hat Zeit, mit dir an deinen Enttäuschungen und an deinen Zweifeln zu arbeiten. Er möchte sich dir zeigen. Auf ganz verschiedene Art und Weise, immer wieder. Er möchte, dass auch du glauben kannst. Und er nimmt sich die Zeit für dich. Wenn wir jetzt noch tiefer in die Zeit, in den Moment hineintauchen, dann müssen wir zuerst noch ein bisschen bei den Jüngern bleiben. Die Apostelgeschichte 1,3 fasst das Ganze zusammen, das ganze Geschehen von den 40 Tagen. Und zwar in zwei Sätzen. Wir lesen dort, in den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien Jesus den Jüngern immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Jesus nimmt sich der Jünger auf zwei Ebenen an. Einerseits sehr erlebnisorientiert, andererseits auch ganz verstandesmäßig. Bleiben wir doch zuerst einmal beim Erlebnisorientierten. Ein erster Zweck ist ganz einfach, so lesen wir es in der Apostelgeschichtsstelle, den Jüngern zu zeigen, ihnen zu beweisen auf vielfältige Weise, dass er wirklich auferstanden ist und wirklich lebt. Und das passiert da ganz auf eine menschliche Art und ganz auf eine unterschiedliche Art. Damit die Jünger sich sicher sein können, dass er es ist, zeigt er ihnen die Wunden an den Händen, an den Füßen, auf den Seiten. Damit sie sicher sind, dass er nicht nur geistig auferstanden ist, wie ein paar damals so etwas gemeint haben, wie so Thesen waren. Damit sie sicher sind, dass das nicht so ist, isst und trinkt er mit ihnen. Damit sie sicher sind, dass die gleiche Kraft, wie in der Vorigkeit, noch immer in ihm wohnt, lässt er sie Wunder erleben. Wie das mit dem Fischfang, aber eigentlich noch viel größere, als er vorher schon da hat. damit sie sicher sind, damit er sie nicht verworfen hat, auch trotz teilweise Versagen, nimmt der Einzelne wie der Petrus ganz persönlich und gezielt zur Seite. Wenn etwas Besonderes raussticht aus dieser Zeit, ist, wie individuell das alles passiert. Denn Maria beim Grab verbietet hier, ihn anzulängen. Der René hat das in der Osterpredigt so schön ausgeführt, wieso das so hätte sein können. Aber der Thomas, der lädt er explizit dazu ein. Leg deine Finger in meine Seite. Johannes 20, 24. Jedem das, was er braucht, damit er glauben kann. Und wenn du heute sagst, ich würde ja gern glauben, aber das und das und das und das und das hindert mich manchmal daran. Der Zweifel macht es mir so schwierig. Dann ist es völlig okay. Dann möchte ich dich einladen und herausfordern, leg den Zweifel Gott hin. Der darf sein, der darf da sein. Gott hat die Zeit, mit dir die Zweifel anzupacken. Fang an, dich mit ihnen zu befassen. Red mit Menschen darüber. Lade Jesus ein, dir ganz so individuell zu begegnen, wie es der Jünger da hat. Gott hat Zeit. Ein weiterer Zweck, der da in dieser Apostelgeschichtsstelle drinnen ist, er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Und so ein Schlüsselmoment von dem verstandesmäßigen Reden über das Reich Gottes passiert dort, wo er bei den Jüngern im Haus plötzlich erscheint und alle beieinander hat. Dort lesen wir. Dann sagte er, also Jesus, als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht, in Erfüllung gehen muss. Nun öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie diese Schrift verstanden. Er sagte, es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen muss. Können wir im Lukas 24, ab Vers 44 nachlesen. Jesus fängt da mit einer Rückblende an. Er nimmt sich Zeit, um mit den Jüngern die vergangenen Ereignisse zu reflektieren, ihnen Gottes Handeln rückwirkend nochmal zu erklären. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, heißt es da. Und das heißt nichts anderes, als er öffnet ihnen das Verständnis für all das, was passiert ist in den vergangenen 3 Jahren. Für all das, was sie mit ihm erlebt haben. Und ich stelle mir das als so einen richtig tiefen Moment vor, wo so ein Jünger so wie Schuppen vor den Augen gefallen ist. So ein Aha-Erlebnis, wo man so richtig tief versteht und plötzlich ist alles klar. Ich weiß nicht, kennst du das? Und dann denkt man nachher, ist ja eigentlich logisch gewesen. Für so ein tiefes Verständnis öffnet Jesus ihnen da die Augen in diesem intimen Zusammensein, in diesem verschlossenen Raum. Und das gleiche Augenöffnen begegnet uns nochmal in diesen 40 Tagen mit dem gleichen griechischen Wort. Und zwar dort bei den Emmaus-Jüngern. Dort, wo das Brot bricht, dort heisst es, ihnen wurden die Augen geöffnet und sie erkannten Jesus. In diesem Abschnitt wird ein Stück weit deutlich, wie wichtig die 40 Tage gewesen sind. Für die Jünger und ihr Einordnen von all dem, was war. Die Jünger kommen allmählich zum Verständnis von dem, was sie vorher zwar gesehen, gehört und erlebt haben, aber irgendwie nicht so richtig verstanden haben. Und jetzt meine Frage an uns. Wenn die Jünger, die ja 3 Jahre live mit Jesus unterwegs waren, wenn die Jünger es nötig haben, so einen intimen, augenöffnenden Moment mit Jesus zu haben, damit sie das Ganze einordnen können, könnte es denn nicht auch sein, dass es wir genauso nötig haben? Oder vielleicht sogar noch viel nötiger als die Jünger? Dass wir es nicht aus eigenem Ergründen verstehen können. Nicht aus eigenem Ergründen zu der Erkenntnis kommen. Dass wir die Unterweisung von Jesus nötig haben. Wann hast du das letzte Mal dafür gebetet, dass Jesus dir die Augen öffnet für seine Liebe zu dir? Für sein Handeln in deinem Leben. dir die Augen öffnet für die Zusammenhänge der Bibel. Die Augen öffnet für einen nächsten Schritt in deinem Leben. Oder dir auch einen neuen Platz und einen neuen Auftrag in deinem Leben gibt. Wann hast du das letzte Mal für all das gebetet? Ihm bewusst eingeladen. Und das führt mich zu einem anderen Punkt, der in dieser Zeit auch noch ganz wichtig war. Jesus macht nicht nur eine Rückblende, sondern er schaut mit den Jüngern auch in die Zukunft. Wir lesen weiter, dort im Lukas 24, ab Vers 47. Geht in seinem Namen zu allen Völkern. Angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie die Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid ihr meine Zeugen. Und siehe, ich werde euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Jesus schaut die Zukunft mit den Jüngern. Er bestätigt ihren Auftrag. Er sendet sie zum Dienst. Sie sollen Zeugen vom Evangelium sein, indem sie allen die Umkehr, die Vergebung anbieten, die sie soeben erlebt haben. Immer wieder ist der Auftrag das Thema in diesen 40 Tagen. Manchmal geht der Auftrag an Einzelne, wie beim Petrus, weide meine Schafe. Aber meistens ist er sehr pauschal an alle Nachfolger gerichtet. Seid meine Zeugen. Sind meine Zeugen an eurem besonderen Platz. Überall. Bis ans Ende der Welt. Aber Jesus beauftragt nicht nur, wie wir gehört haben oder gelesen haben, sondern er verheißt ihnen auch die Kraft mit dem Heiligen Geist. Die Kraft, die ihnen am Karfreitag sichtlich noch gefehlt hat, um diesen Auftrag überhaupt erfüllen zu können. Und erst jetzt gelingt es den Jüngern, Schritte zu tun, wo sie mit der Kraft vom Heiligen Geist erfüllt sind. Zusammengefasst könnte man sagen, Jesus nützt die Zeit, um den Jüngern auf allen Ebenen das zu geben, was sie brauchen, um diesen Auftrag zu erfüllen. Um die Botschaft weiterzugeben. Und nach Pfingsten dauert es keine 20 Jahre, bis die Botschaft vom Evangelium den Kaiserpalast in Rom erreicht. Und seither hat sie nichts mehr aufhalten. Sie ist zweifellos die grosse Metastory der letzten 2000 Jahre Geschichte gewesen. Und sie ist noch nicht zu Ende. Als Kirche und als Einzelpersonen sind wir immer wieder Teil davon, von dieser Geschichte Gottes mit dieser Welt. Wir alle sind berufen, an dem Platz, wo wir sind, wo Gott uns hingestellt hat, Zeugen zu sein. Seine Zeugen und Zeuginnen vom Evangelium. Und genauso wie bei den Jüngern dürfen wir wissen, und ist auch uns verheißen, dass uns der Heilige Geist unterstützen wird, zur Seite stehen wird, Kraft geben wird, trösten wird, ermutigen wird. Wie sieht das bei dir aus? Was bedeutet es für dich, Zeugen zu sein? Gibt es irgendeine spezielle Art und Weise von deinem Zeugen sein, wo du merkst, das liegt mir, das passt mir, so bin ich? Die gut funktioniert, wo du noch mehr machen kannst davon. Und Sachen, wo du sagst, hey, das bin nicht ich, das überlasse ich anderen. Was bedeutet für dich, Zeuge zu sein? Und so langsam kommen wir am Schluss von diesen 40 Tagen. Wir lesen dort weiter. Dann führte Jesus sie nach Bethanien. Dort hob er die Hände zum Himmel und segnete sie. Noch während er sie segnete, verließ er sie und wurde in den Himmel hinaufgehoben. Sie beteten ihn an und kehrten danach voller Freude nach Jerusalem zurück. Jetzt kommt also der Abschied. Doch noch ein Abschied. Die Jünger werden Augenzeugen, wie Jesus in die unsichtbare Welt Gottes aufgenommen wird. In der Apostelgeschichte 1,9 konkretisiert Lukas das Geschehen und schreibt, und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und ich habe das anderen Ufer schon mal erwähnt. Wir dürfen uns das nicht so vorstellen wie so auf so einer herzigen Kinderzeichnung, wo so ein Wölkchen ist und Jesus schwebt so mit einem Lift auf. Die Wolke ist da viel mehr ein Zeichen für die verhüllte Gegenwart Gottes. Wir können die Beispiele der Wolke im Alten Testament schon entdecken. Der Mose, wo er in die Gegenwart Gottes kommt auf dem Berg, dort heisst es, bedeckte die Wolke den Berg. Oder bei der sogenannten Verklärung von Jesus berichtet Lukas im Kapitel 9, 34 darüber, wie Gott in einer Wolke erscheint und aus dieser Wolke herauskommt die Stimme, dies ist mein auserwählter Sohn. Wenn der Lukas also da von Wolken schreibt und das in Zusammenhang mit Himmelfahrt bringt, dann will er uns keine menschliche, physikalische Erklärung geben, wie das genau passiert ist mit dieser Himmelfahrt. Sondern er will unterstreichen, dass Jesus in die verhüllte Welt Gottes aufgenommen worden ist in dem Moment. Im Gegensatz zu dieser ganz menschlichen Grablegung vom Karfreitag, die so fassbar war, bleibt da etwas vom Geheimnis Gottes stehen. Und ich frage mich an dieser Stelle immer wieder, wie geht es uns damit? Wie geht es uns an diesem Punkt, aber auch an vielen anderen Punkten im Leben damit, auch mal etwas vom Geheimnis Gottes stehen lassen zu müssen, aber auch stehen lassen zu dürfen? Auf jeden Fall hat der Abschied ganz eine andere Qualität als am Karfreitag. Dort ist man davon ausgegangen, dass die Geschichte mit Jesus scheinbar zu Ende ist. Endgültig zu Ende ist. Aber der Abschied am Ufer, das ist ein freudiger Abschied. Die Jünger sind freudig zurückgegangen, haben wir gelesen. Es ist der Abschied von einem Lebenden, der nicht im Schatten vom Kreuz, sondern im Licht von der Auferstehung passiert. Er markiert so den majestätischen Schlusspunkt vom Weg, wo Jesus auf der Erde da hat, unter uns Menschen. Und damit kommen wir auch zumindest in die theologischen Bedeutungen der Himmelfahrt. Theologisch gesehen markiert sie nicht nur den Abschluss von seinem irdischen Wirken und die Heimkehr von Jesus zu seinem Vater, sondern sie ist auch die Erhöhung von Jesus zur Rechten Gottes, seine Einsetzung in seine Herrschaft, wo so schön in Philipper 2, Vers 9 beschrieben ist. Gott hat ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. In dem Moment der Himmelfahrt findet die Inthronisierung statt, wo Jesus als Richter und Herr der Welt eingesetzt wird. Und genau darum hat er können sagen zu den Jüngern und zu uns, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Genau darum. Und mit dem bei euch sein, mit dieser Verheißung, können wir so zusammenfassend nochmal zu den persönlichen Bedeutungen von der Himmelfahrt, für seine Nachfolger und für die Kirche. Das ist zum einen der Auftrag vom Zeugen sein, den wir gesehen haben vorhin. Ein Auftrag, der nicht nur für die Jünger gilt, sondern für alle seine Nachfolger, bis dass er wiederkommt. Es bedeutet aber auch, dass wir und all seine Nachfolger seit der Himmelfahrt einen Fürsprecher bei Gott haben. Jemand, der sie versteht, der für sie eintritt, der ihnen hilft. Hebräer 4 ist so eine Stelle, wo man von dem lesen können. Und der Paulus schreibt später dazu im Römer 8, 34, wer sollte uns verurteilen? Jesus Christus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist auferstanden, er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Und schließlich, so als letzter Punkt, unterstreicht die Himmelfahrt die Hoffnung auf eine Wiederkunft. Genauso wie er einst im Himmel aufgefahren ist, im Himmel seinen Platz eingenommen hat, genauso wird er wiederkommen und seine Leute, seine Gemeinde wird mit ihm sein. Ich hoffe, wir haben heute Morgen ein bisschen gespürt miteinander, dass die 40 Tage alles andere als eine bedeutungsarme Zeit gewesen sind. Im Gegenteil, da passiert ganz viel auf der persönlichen und auf der theologischen Ebene. Mir zeigt die Zeit immer wieder, dass Gott den roten Faden im Griff hat vom Weltgeschehen. So Besonderes. Ihm ist es nicht entglitten, auch am Karfreitag ist es ihm nicht entglitten. Auch dass es so eine Zeitspanne dazwischen hat, bis es dann wieder weitergeht, eben mit Auffahrt und Pfingsten. Er hat den roten Faden ganz bewusst im Griff. Da merkt man, in dieser Zeit geht etwas ganz geordnet zu Ende und bricht etwas Neues ganz geordnet wieder los. Und ich bin bewegt, ein weiteres Mal, wie viel Zeit Gott sich lässt. Wie individuell Jesus auf die Bedürfnisse der einzelnen Leute eingegangen ist in dieser Zeit. Ich möchte uns heute Morgen einfach nochmal zusprechen. Gott nimmt sich die Zeit auch für dich. Musiker dürfen euch langsam wieder bereit machen und einrichten hinter mir. Und ich möchte euch zum Schluss einfach noch ein paar Fragen anbieten, wo du vielleicht jetzt nachher während dem Lobpreis oder einfach auch in den kommenden Tagen selber weiterdenken kannst. Ihr dürft gerne raufkommen. Wie möchte ich Jesus um eine Begegnung bitten, dass ich wieder glauben kann, dass Erde lebendig ist? Wo sehne ich mich denn an? Das Verständnis von seinem Wort, das augenöffnende Verständnis von ihm überzukommen. Und was für einen Schritt möchte ich für das tun? Wie und wo will ich mich in den Auftrag einklinken, vom Zeugen sein? Oder wie sieht es mit meiner Hoffnung auf, im Blick auf den Himmel? Und als Letztes erlebe ich Jesus als den Fürsprecher, der für mich eintritt. Amen.